willkommen bei unserem Drops-Podcast Drops Online. Mein Name ist Maria Kilic und neben mir sitzt Nicolas Schmidt.
Hallo Maria.
Hi. Wir sind heute hier, weil wir eine Podcast-Folge zum Thema Drug-Checking machen wollen. Das ist ja gerade so ein bisschen unsere Themenreihe. Und wir haben uns dafür eine Doktorin, Anja Gumeson, habe ich das richtig ausgesprochen? Eingeladen.
Ja, das ist richtig.
Okay, von der Universität Rostock, vom Institut der Rechtsmedizin. Und ja, wir wollten gerne ein paar Punkte mit ihm besprechen. Und zwar, was genau haben Sie denn in Rostock mit Ihrem Projekt mit Drug-Checking zu tun? Wollen Sie uns da mal grob einführen und wer Sie eigentlich sind?
Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dabei zu sein. Ich bin eigentlich Chemikerin und arbeite in der Rechtsmedizin als forensische Toxikologin und Chemikerin und habe in den letzten Jahren mich sowieso jeden Tag ja mit Drogen und Medikamenten beschäftigt. Und dadurch, dass ich auch auf Festivals nebenbei schon gearbeitet habe, kam immer mehr das Drug-Checking, was ja leider bislang in Deutschland fehlte, immer mehr in meinen Fokus. Und dann habe ich mit Kollegen zusammen versucht, das aufzubauen. Und glücklicherweise hat dann auch die Landesverordnung da mitgezogen, sodass wir seit letztem Jahr Sommer, Juni 2024, das Drug-Checking offiziell in Mecklenburg-Vorpommern als Institut auch anbieten dürfen.
Das ist erstmal total interessant, wie sich das auch etabliert hat bei Ihnen. Können Sie vielleicht ein bisschen was darüber erzählen, wie Sie das Drug-Checking auf Festivals anwenden? Also was müssen sich unsere Hörerinnen und Hörer darunter vorstellen? Was tun Sie denn da vor Ort?
Als Beispiel könnten wir uns das Fusion-Festival angucken. Das findet jedes Jahr Ende Juni in Mecklenburg-Vorpommern statt. Und da haben wir das Glück, dass wir einen ganz alten, oder gar nicht so alten, aber einen ausgedienten Corona-Container erhalten haben mit eingerichtetem Labor. Und da können wir unsere Substanzanalysen durchführen. Und zusätzlich haben wir noch einen Stand auf dem Festivalgelände, wo wir unsere Substanzen annehmen können. Und zusätzlich auch noch einen Container, wo wir unsere Beratungsgespräche durchführen können. Also die Infrastruktur wird immer vom Veranstalter gestellt. Und wir kommen mit unserem Personal und mit unserem Equipment und dann können wir das Drug-Checking da anbieten. Mhm. Rumsprechen tut sich das meistens durch Mundpropaganda, beziehungsweise werden wir auch in den Flyern oder auch an irgendwelchen Ausschilderungen auf dem Festivalgelände erwähnt. Und dann kommen die Personen mit ihren Drogen oder auch einfach nur mit ihrem Interesse zu uns an den Beratungsstand erstmal, beziehungsweise an den Abgabestand. Und kommen mit uns ins Gespräch, geben möglicherweise ihre Substanzen ab, müssen, weil wir ja nach Landesverordnung auch ein paar Informationen von den Personen, die was abgeben, einholen müssen, ein Synonym angeben und ihr Geburtsjahr und was sie glauben abzugeben. Und danach kommen dann die Substanzen und die Protokolle, die wir dazu aufnehmen, in das Labor. Dann wird die Substanz untersucht, die Dokumentation fortgesetzt und anschließend kann der Substanzabgebende dann wieder in unsere Beratungsstelle kommen, in den anderen Container, so 2 bis 4 Stunden später und sich sein Ergebnis und vor allem die Beratung abholen.
Ja, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die werden sich jetzt bestimmt so ein bisschen denken, wie ist denn das alles so mit dem rechtlichen Rahmen, weil normalerweise ist ja jetzt Drogen ja eher illegal sind. Können Sie uns dazu ein bisschen was erzählen, wie das rechtlich abläuft, dass Sie überhaupt dieses Drug-Checking dort vor Ort durchführen dürfen?
Durch die Landesverordnung ist den Personen, die da gemeldet sind, bei der überwachenden Behörde, also wir werden von dem LAGUS, dem Landesinstitut für Gesundheit und Soziales in Mecklenburg-Vorpommern überwacht. Die haben, bevor wir die Erlaubnis zum Drug-Checking überhaupt erhalten haben, über einen Monat uns durchleuchtet quasi. Wir müssen natürlich alle Personen vom Fach sein. Das heißt, wir sind alles Wissenschaftler, Ärzte, Psychologen beziehungsweise Laboranten. Und wir haben dank dieser Erlaubnis von unserer überwachenden Behörde auch die Erlaubnis, mit den BTMs umzugehen. Das heißt, wir dürfen sie annehmen, wir dürfen sie analysieren und müssen sie danach vernichten. Und laut Landesverordnung sind sie dann noch verpflichtet, nicht nur das Ergebnis auszugeben, sondern auch ein Beratungsgespräch durchzuführen. Und das dürfen alle Ärzte, alle Psychologen und alle der Wissenschaftler, die auch ein Suchtberater-Zertifikat anschließend mit durchgeführt haben.
Mhm. Ich als Drogenberaterin finde das natürlich sehr interessant, wie so ein Beratungsgespräch dann ablaufen würde. Könnten Sie uns da einmal durchführen, wie das ist, wenn ich jetzt das Ergebnis erhalten habe? Wie läuft denn dann ein Beratungsgespräch ab?
Also erstmal haben wir ja die Abgebenden darüber aufgeklärt, was sie abgegeben haben und ob das auch zu dem passt, was sie meinten, abgegeben zu haben. Da kommen wir erstmal so ein bisschen ins Gespräch. Dann fragen wir sie nach vorherigen Erfahrungen, ob sie das schon mal konsumiert haben und ob sie wissen, was sie erwartet, welche Wirkung diese Substanz hat und auch welche Nebenwirkungen sie hat, und klären sie darüber auf, falls da nicht so viel Wissen und Informationen vorhanden sind. Wir geben ihnen Safer-Use-Regeln mit an die Hand. Wir sagen ihnen, dass sie auch mindestens eine Person informieren sollten, wann sie konsumieren und was sie konsumieren haben oder vorhaben zu konsumieren. Und wir geben ihnen auch noch die Informationen, wo sie die nächste Beratungsstelle bzw. Hilfe dann beispielsweise auf dem Festivalgelände finden, falls es ihnen nicht mehr so gut geht.
Mich würde auf jeden Fall mal interessieren, Sie haben ja gesagt, Sie testen dort vor Ort, und ich habe mich auch schon so ein bisschen mit Drug-Checking beschäftigt während meinem Praktikum jetzt bei der Drops, und mich würde mal interessieren, was für ein Testverfahren Sie eigentlich dort vor Ort nutzen, weil ich quasi schon mich mit unterschiedlichen Testverfahren auseinandergesetzt habe und weiß, dass manche auf jeden Fall eine gewisse längere Zeit brauchen. Ich könnte mir jetzt vorstellen, dass man auf dem Festival auf jeden Fall wahrscheinlich auch ein Testverfahren braucht oder notwendig ist, wo man dann wahrscheinlich relativ schnell die Ergebnisse braucht. Wollen Sie uns dazu einfach mal gerne ein bisschen was erzählen, welches Testverfahren Sie da verwenden?
Sehr gerne. Also unsere Landesverordnung gibt erstmal vor, was wir überhaupt verwenden dürfen. Und da ist vorgeschrieben, dass es entweder ein Infrarotspektrometer sein muss, eine HPLC oder GCMS. Also das sind verschiedene analytische, physikalische und auch im Vorfeld chemische Verfahren zur Aufarbeitung der Substanzen, um sie später zu analysieren, die uns zur Verfügung stehen. Und auch all diese Verfahren stehen dem Institut für Rechtsmedizin zur Verfügung. Und wenn wir im mobilen Einsatz sind, das heißt in verschiedenen Städten zum Drug-Checking unterwegs sind oder auch auf den Festivals, dann nutzen wir die Infrarotspektroskopie und auch die HPLC. Die Infrarotspektroskopie ist ein relativ schnelles, zuverlässiges Verfahren. Da brauchen wir die Probe einfach nur auf einen kleinen Probenteller legen. Die wird mit infrarotem Licht durchschienen und anhand der Absorption, also das Schlucken des Lichtes quasi, der Probe, wird ein substanzspezifisches Muster auf unserem Bildschirm vom Laptop dann wiedergespiegelt, vom Computer verarbeitet. Und dann lassen wir da eine Datenbank drüber laufen und die zeigt uns, welche Substanz enthalten ist. Und anhand einiger Informationen können wir dann auch noch ablesen, wie viel von dieser Substanz in etwa in der Probe enthalten ist.
Ah, spannend.
Und so können wir tatsächlich innerhalb weniger Minuten rausfinden, was drin ist und wie viel davon drin ist. Und um das dann aber noch präziser zu bestimmen, haben wir die HPLC noch dieses Jahr mit auf das Fusion Festival beispielsweise genommen. Und das ist eine chemische Methode. Da müssen wir die Probe kurz erstmal lösen. Also wir nehmen ja immer nur feste Substanzen an. Die müssen wir dann in ein Lösungsmittel bringen, weil die Methode über Flüssigkeit in das Gerät aufgegeben wird. Und damit können wir ein noch präziseres, genaueres Ergebnis davon erhalten, was drin ist und wie viel davon drin ist. Also wir haben quasi einen Doppelcheck dieses Jahr durchgeführt und konnten unsere abgebenden Personen noch besser dann darüber informieren, was sie überhaupt für eine Substanz in der Hand hatten.
Und das ist innerhalb weniger Minuten, sagten Sie, dann quasi testbar, ja? Habe ich das richtig verstanden?
Genau, mit dem Infrarotspektrometer können wir wirklich innerhalb weniger Minuten das Ergebnis haben. Mit der HPLC dauert es dann doch schon eher so 1 bis 2 Stunden, bis wir alles ausgewertet haben, weil mehrere Proben hintereinander laufen müssen. Und das dauert ein bisschen länger.
Und wie viel muss ich von meiner Substanz abgeben?
Bei Pulvern und Pasten sind das ungefähr 50 bis 100 Milligramm. Das ist wirklich nur so eine kleine Fingerspitze voll. Und bei Pillen nehmen wir die gesamten Pillen an, weil wir die dann auch wägen und auch komplett einmal homogenisieren, damit nicht wir, falls wir von einer äußeren vom äußeren Rand nur was abkratzen, vielleicht nur die Beschichtung nachher analysieren, sondern dass wir wirklich aus allen Schichten der Pille ein Ergebnis haben.
Und Sie haben gesagt, Sie waren jetzt wieder bei der Fusion. Wie war denn so die Resonanz? Wie wurde das denn angenommen von den UserInnen?
Unglaublich gut. Also da sind ja an die 70.000 Personen auf dem Festivalgelände. Und wir haben dieses Jahr insgesamt 746 Proben untersuchen dürfen. Also quasi nur 1% davon, was überhaupt auf dem Gelände unterwegs ist. Und der Anlauf ist so groß, das kann man sich fast vorstellen wie vom Apple Store, wenn ein neues Produkt rauskommt. Also die campen wirklich vor unseren Öffnungszeiten schon mit ihren Sonnenschirmen, mit ihren Klappstühlen oder irgendwelchen Sitzkissen vor unserem Annahmestand, warten da stundenlang etwas abzugeben. Und ganz oft müssen wir zwischendurch aber auch schließen, weil wir einfach überlaufen werden, weil sowohl unsere Analysen als auch unsere Beratungszeiten sind natürlich zeitlich gebunden. Also eine Analyse können wir ja nicht schneller machen. Wir brauchen halt unsere mindestens 10, 15 Minuten pro Probe. Die Zeit ist begrenzt an den 4 Tagen, wo wir da unser Drug-Checking durchführen dürfen. Und daher müssen wir leider sehr, sehr viele Leute auch wieder wegschicken. Ich glaube, wir könnten viel, viel mehr Leute beraten und unterstützen. Aber das gibt die Zeit leider nicht her.
Das klingt ja aber auf jeden Fall schon mal richtig toll, dass das ja so positiv auch von den ganzen Partygästen angenommen wird. Mich würde mal noch interessieren, wenn jetzt eine Person quasi eine Probe abgegeben hat und merkt, in der Probe ist nicht die Substanz drinne, was sie sich jetzt am Anfang erhofft haben. Was können denn die Personen mit den Substanzen machen? Beziehungsweise gibt es da dann irgendwie Möglichkeiten, wie die entsorgt werden?
Ja, alle Substanzen können Sie bei uns auch entsorgen lassen. Also wir sind ja sowieso verpflichtet, laut Landesverordnung alle Substanzen, die wir angenommen haben, zu vernichten und das auch unter 2 Zeugen und das zu protokollieren. Und wenn jemand seine Substanz nicht mehr haben möchte, gibt er die einfach bei uns ab und wir vernichten die dann für ihn.
Und ist das für den, der es abgibt, alles kostenfrei, also auch die ganze Analyse?
Ja, das ist immer kostenfrei und anonym.
Wie sind denn dann Ihre Erfahrungen, wenn jetzt Personen ihre Substanzen abgeben und gerade sehen, dass jetzt nicht die Substanz drinne ist? Gibt es dann auch Personen oder haben Sie Erfahrung damit, ob das irgendwie dann was an den Konsum der Person verändert?
Ja, also auf alle Fälle. Leute, die etwas abgegeben haben, wo überhaupt nicht das drin war, was sie erwartet haben. Beispielsweise habe ich es nicht selten erlebt, dass Kokain abgegeben wurde. Also vermeintlich Kokain ja dann auch gekauft wurde und es Ketamin war. Das kam letzten Sommer relativ häufig vor. Die waren natürlich sehr dankbar dafür, dass sie überhaupt den Mut gefunden haben, das Drug-Checking zu nutzen und dass wir ihnen dann gesagt haben, dass nicht ihre erwartete Substanz drin ist. Und die haben wohl ganz die Finger davon gelassen, so sagen sie zumindest. Und wenn auch gefährliche Streckstoffe mit enthalten waren, beispielsweise in Ecstasy-Pillen, haben die Personen auch oftmals ihre ganzen Tütchen abgegeben mit den Pillen und wollten sie gar nicht mehr konsumieren. Beziehungsweise wenn sie wussten, wie groß eine Dosiseinheit pro Ecstasy-Pille ist, dann haben sie viel vorsichtiger und bewusster ihren Konsum gestaltet. Also wir haben definitiv Einfluss auf das Konsumverhalten der Person.
Ja, toll. Also das sind ja ganz tolle Entwicklungen und zeigt ja auch, dass die Vorurteile, die Drug-Checking ja immer noch gegenüberstehen, nicht unbedingt gerechtfertigt sind, ne? Sondern dass es ganz im Gegenteil dazu führt, dass Menschen bewusster und vorsichtiger und möglicherweise auch mit Konsequenzen, was da für ein Ergebnis rauskommt, konsumieren.
Ja, auf alle Fälle. Ist ein sehr guter Weg zu mehr Aufklärung und gesundheitlicher Risikominimierung.
Ich habe auf jeden Fall auch mitbekommen, dass auf der Fusion dieses Jahr vor allem durch ihr Drug-Checking ja herausgefunden wurde, dass sehr hochpotentes Kokain rumging, wodurch ja dann, glaube ich, auch laut Nachrichten dann sehr viele Notfälle zustande gekommen sind. Was macht das denn dann mit Ihrem Team, wenn Sie so hören, so okay, wir checken das und bekommen da eigentlich mit und dann schlussendlich bekommt ihr die Ergebnisse?
Also auf alle Fälle geben wir natürlich allen Konsumierenden, die Kokain abgeben, mit an die Hand, dass sie ganz, ganz vorsichtig sein sollen, dass es nicht so ist, wie sie sonst den erwarteten Kokainrausch empfinden. Und wir sagen ihnen auch immer, dass sie es bitte weitersagen sollen. Wir haben auch Aushänge auf dem Festivalgelände gemacht diesbezüglich. Und wir haben das auch weitergetragen zu den nächsten Drug-Checking-Einsätzen. Alle abgebenden Personen haben wir eigentlich darüber unterrichtet, was uns bisher diesen Sommer aufgefallen ist. Beispielsweise, dass das Kokain sehr hochdosiert war, dass die Ecstasy-Pillen in der Regel 120 bis 140 Milligramm pro Tablette enthielten. So, dass wir allgemeine Informationen eigentlich jedem Konsumierenden mit an die Hand gaben und gehofft haben, dass sie es im Freundes- oder Bekanntenkreis dann auch weitererzählten, weil es vielleicht auch interessante Informationen sind und man sich gerne darüber unterhält und so, dass wir möglichst viele Personen dadurch erreichen konnten.
Waren Sie dann dieses Jahr jetzt nur auf der Fusion? Also war das das einzigste Festival, wo Sie mit Ihrem mobilen Team unterwegs waren? Oder haben Sie da dann noch weitere Festivals, wo Sie dann auch immer Truck-Checking vor Ort machen?
Dieses Jahr waren wir auch wieder auf dem Pangea-Festival. Das ist auch in Mecklenburg-Vorpommern an der Küste. Und ansonsten waren wir in Städten unterwegs. Wir haben uns mit einer Traditionsstraßenbahn auf einem großen Platz in der Rostocker Innenstadt hingestellt. Wir waren in Stralsund und auch auf Rügen in psychiatrischen Anstalten. Da haben wir mit der Helios-Klinik eine Kooperation gestartet, dass wir da Drug-Checking anbieten an einem Abend, wo Leute uns besuchen konnten und informieren konnten. Und wir werden auch noch auf kleineren Partys dieses Jahr unterwegs sein in Mecklenburg-Vorpommern.
Wenn Sie jetzt all diese Projekte, Partys und dergleichen begleitet haben, was ist denn so jetzt Ihr Fazit? Was sind so Ihre Ergebnisse von bezüglich Konsumtrends und Entwicklungen? Sie sind da ja jetzt eine der Expertinnen, die das zumindest in Ihrem Bereich mitbekommen hat.
Also wir beobachten auf alle Fälle, dass diesen Sommer, also unseren zweiten Sommer, die Personen schon viel mutiger werden. Es hat sich scheinbar rumgesprochen, dass wir auf den Festivals unterwegs sind. Es kommen viel mehr Leute. Wir haben auf beiden Festivals, also dem Fusion Festival und auch dem Pangea Festival, eine Verdoppelung der Analysenzahlen dieses Jahr sehen können. Wir beobachten, dass die Leute nicht nur kommen, um abzugeben, sondern auch, um sich mit uns über Drogen zu unterhalten, was uns auch freut, weil wir sind ja vor allem auch Aufklärer und nicht nur Analysepersonal. Und interessant zu beobachten ist auch, dass Mecklenburg-Vorpommern immer ein Stückchen hinten dran ist an den Entwicklungen von Berlin. Wir haben da ja auch Kollegen, die das Drug-Checking durchführen. Und das, was die ein Jahr vorher beobachten, das schwappt dann immer erst im nächsten Sommer zu uns nach oben. Beispielsweise, dass Katinone dieses Jahr bei uns erst angekommen sind, so richtig. Oder auch der Trend dahin, dass 2CB immer beliebter wird. Letztes Jahr haben wir beispielsweise gesehen, dass Ketamin immer beliebter wird. Und das hat man schon in Süddeutschland oder auch in Berlin das Jahr davor beobachten können.
Mit welchen Projekten sind Sie denn da in Berlin im Austausch? Weil in der letzten Folge war ich auch schon bei Fixpunkt in Berlin unterwegs und quasi habt ihr auch schon zu Truck-Checking befragt. Können Sie da uns mal gerne so ein paar Einrichtungen nennen mit denen oder gibt es da dann auch ein größeres Netzwerk, wo sich dann gelegentlich über Truck-Checking mit allen möglichen Leuten in Deutschland oder vielleicht auch über Deutschland hinaus in Europa vernetzt wird?
Also grundsätzlich bin ich erstmal ja mit der Rechtsmedizin in Berlin vernetzt und seitdem das Drug-Checking durch den Senat in Berlin erlaubt wurde vor anderthalb Jahren, habe ich die Entwicklung da im Labor mitbekommen, weil die Rechtsmedizin Berlin damit auch beauftragt wurde mit den Analysen der Substanzen. Und dann gibt es die drei angeschlossenen Beratungsstellen die Beratung und auch die Annahme der Proben durchführen. Auch wir haben uns alle schon einmal kennengelernt und sind im Austausch. Und wünschenswert wäre natürlich, dass wenn sich das weiterentwickelt, beispielsweise in Thüringen, Sachsen-Anhalt und hoffentlich auch mal in den süddeutschen Bundesländern, dass man das Netzwerk immer größer fächern könnte und dass man wirklich im Austausch bleibt, sodass man die Entwicklung der anderen Bundesländer auch mitbekommt Und das ist ja immer nur von Vorteil, wenn man weiß, was auf einen zukommt, beziehungsweise was jemand anders schon mal gefunden, gesehen hat, oder auch was für Probleme andere Bundesländer möglicherweise bei ihrem Projekt haben, um dazuzulernen und sich immer wieder weiterzuentwickeln und zu optimieren.
Jetzt sagten Sie ja auch gerade Sachsen-Anhalt. Wir sind ja in Sachsen-Anhalt hier in Halle an der Saale. Was ist denn aus Ihrer Sicht, aus Ihrer Erfahrung, die ja schon da ganz viel Prozesse durchgemacht hat, bestimmt auch manchmal Niederlagen und auch Erfolge erlebt hat, was ist denn so das, was wir vielleicht tun müssten oder was notwendig ist seitens der Politik oder anderer Faktoren, die Sie viel besser wissen als ich, damit wir vielleicht auch mal in Sachsen-Anhalt sowas anbieten können, vielleicht möglicherweise als Beratungsstelle oder tatsächlich in so einer mobilen Version, wie Sie das machen?
Na, erstmal, dass sich das Ministerium, bei uns ist es das Gesundheitsministerium, dazu bereit erklärt, die Verordnung auf den Weg zu bringen, damit man das auch rechtskräftig durchführen darf. Und dann ist es bei uns ja so, dass eine Beratungsstelle alleine das nicht durchführen könnte, weil halt diese analytischen Geräte, die größtenteils ja nur durch Universitäten oder Privatinstitute zur Verfügung gestellt werden, dass man sich zusammenschließt mit einem Analyselabor und sich die Erlaubnis einholt, um Drug-Checking dann durchführen zu dürfen. Und dann sich anguckt, was ist überhaupt möglich in meinem Bundesland. Wir haben beispielsweise gemerkt, dass Festivals in Mecklenburg-Vorpommern super klappen. Die Personen sind interessiert, die Personen geben ganz viel ab und sind auch mutig genug, um sich zu uns zu trauen. Aber wenn wir in den Städten auftreten, in kleineren Rahmen, dann ist der Mut nicht groß genug. Man fühlt sich beobachtet, vor allem auch in Rostock. Jeder kennt jeden. Wir sind halt eine Stadt mit 200.000 Einwohnern nur. Man trifft sich auch beim Einkauf dann plötzlich wieder und das ist schon unangenehmer. Sowas funktioniert in Berlin natürlich viel besser. Berlin hat das stationäre Drug-Checking ja bisher nur. Denen fehlt ein wenig die Festivalstruktur vielleicht. Da macht das einfach mehr Sinn. Ich glaube, da muss jedes Bundesland einmal gucken, was die Personen brauchen und was sie überhaupt denn auch annehmen für sich.
Da stellt sich mir gerade noch die Frage, wie werden Sie denn eigentlich finanziert?
Wir
Sie werden es ja nicht ehrenamtlich machen wahrscheinlich, oder? Oder doch, vielleicht ja doch.
Nee. Manchmal fühlt es sich so an. An sich ist es die Arbeitszeit von uns. Wir machen das ja innerhalb unserer Arbeit. Das wird als Forschungsprojekt von der Universitätsmedizin Rostock ausgelegt und in unsere Arbeitszeit integriert, auch wenn das ja immer am Wochenende oder in der Nacht ist, wenn wir auftreten. Wir machen dafür auch gerne Überstunden und wollen dafür auch keinen Ausgleich haben, weil es auch ein Herzensprojekt ist. Aber die Finanzierung kommt quasi durch unsere Anstellung in der Universitätsmedizin. Und die Infrastruktur an Analytik ist vorhanden, das Personal ist vorhanden. Wir mussten nichts weiter dazu kaufen. Es war alles vorhanden. Wir kriegen eine Stütze vom Ministerium jährlich für Verbrauchsmaterial, dass wir das finanzieren können und nicht auf Kosten der Universität läuft. Aber ansonsten sind da erstmal keine finanziellen Mittel im Hintergrund.
Das ist ja auch vielleicht ganz interessant für ja auch die Politik, die immer Geld sparen möchte, dass das an sich gar nicht so ein großer finanzieller Aufwand war, wenn man in Kooperation mit eben so einer Klinik ist, ne, möglicherweise, oder andere Formen findet oder wir als Drogenberatungsstelle ja jeden Tag Beratung machen und dann gar nicht so viel mehr benötigt wird, um dann so einen Check inklusive Beratung anzubieten. Ja. Also gar nicht so viel notwendig ist, damit Menschen möglicherweise nicht an einer Überdosis, im schlimmsten Fall sogar sterben oder eine Überdosis erleiden müssen, ja, mit den Folgen, die da entstehen. Ja.
Ganz genau. Es ist eigentlich so einfach.
Es ist eigentlich möglich. Ziemlich einfach, ja. Wenn wir jetzt gerade da so, jetzt kommen wir so ein bisschen zum Abschluss der Folge, wie, nur noch ganz kurz, weil mich das interessieren würde, Sie als Expertin, wie und in welcher Form sollte sich denn aus Ihrer Sicht in Deutschland Drug-Checking entwickeln, fortgeführt werden? Sie haben vorhin schon mal angeschnitten, dass es wünschenswert wäre, wenn es weiter rüberschwappen würde, aber vielleicht können Sie uns noch mal so sagen, was so, weil Sie auch sagen, es ist ein Herzensprojekt, was Sie sich so von Herzen wünschen würden, wie es da weitergeht.
klar, wünschenswert wäre, dass erstmal alle Bundesländer nachziehen, eine Verordnung auf den Weg bringen, sodass sich viele Institute und Beratungsstellen finden, die da auch mitarbeiten. Wünschenswert wäre natürlich eine Vernetzung unter uns allen und auch eine Ausweitung. Also bislang sind wir in Mecklenburg-Vorpommern ja auch die einzigen, die hier Drug-Checking anbieten können und dürfen. Warum nicht auch noch 3-4 andere Beratungsstellen und Institute mit Analyse-Know-how? Dann könnten wir flächendeckend noch viel mehr erreichen. Also es muss einfach größer werden. Es müssen mehr mitmachen. Wir müssen alle miteinander kommunizieren. Und dann kriegen wir das hoffentlich ganz gut hin mit der Risikominimierung beim Drogenkonsum.
Mhm. Ja, schöner Schlusssatz. Niki, möchtest du noch was sagen?
Nee, auf jeden Fall. Vielen Dank für Ihren Einblick.
Ja, vielleicht konntest du ein bisschen Hemmnisse abbauen für alle, die das gehört haben. Und ja,
vielen lieben Dank.